Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DEPHARMA Deutsch Fachmarkt AG. Momentan sind alle Teilnehmenden stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Matthias Schrade.
Guten Morgen aus Berlin. Ich freue mich, dass auch heute wieder viele Teilnehmer zur Telefonkonferenz sich eingeschaltet haben. Sie finden die Präsentation zur heutigen Telefonkonferenz auf unserer Homepage in der Rubrik Investoren unter Präsentationen. Ich sage immer wieder, auf welcher Folie wir gerade sind, dass Sie es nachvollziehen können. Ganz kurz für die, die uns noch nicht so näher kennen. Wir kaufen bestehende Fachmarktzentren, kleine Einkaufszentren, Nahversorgung mit typischerweise bonitätsstarken Filialisten als Ankermieter, wenig Leerstand oder Investitionsbedarf, meistens im Bereich zwischen 1 und 5 Millionen Kaufpreis. Und aufgrund unserer Kriterien landen wir in der Regel in kleinen bis mittelgroßen Städten. Wir kaufen die Objekte, um sie zu behalten, veräußern nur in Ausnahmefällen mal hier und da ein Einzelobjekt. In den ersten 9 Monaten ist unser Portfolio erneut deutlich gewachsen auf jetzt mehr als 250 Millionen Euro. Der Umsatz ist gestiegen auf rund 14,8 Millionen Euro. Das Nettoergebnis hat sich reduziert, weil im Vorjahr ein Einmaleffekt aus dem Verkauf unseres Objekts in Bleicherode enthalten war. Im FFO, wo dieser Effekt rausgerechnet wurde, ist das Ergebnis um 19% gestiegen. Pro Aktie ist der FFO damit auf 1,33 € geklettert. Sind damit voll auf Kurs, auch die Jahresziele zu erreichen. Wichtig in den aktuellen Zeiten auf Folie 5 ist unsere Finanzierung. Wir haben 36 verschiedene Finanzierungspartner, durchschnittlich finanziert, natürlich Zinsen, die sozusagen noch vor dem aktuellen Marktumfeld geschlossen worden sind, überwiegend von durchschnittlich 2,07%. Sehr wichtig ist, die Zinsbindung liegt bei uns bei mehr als 6 Jahren im Durchschnitt. Sie sehen es auch, dass die Zinsbindungen nur sehr langsam auslaufen. Die ersten großen Brocken, die dann zu refinanzieren sind, beziehungsweise wo dann die Zinsbindung zumindest mal sich verändert, sind erst ab 2027. Die beiden Ausläufe, die es 2023 und 2024 gibt, betreffen unsere Projektfinanzier- und Gardelegen und Nordsteimke, wo wir also mittelfristig auch deutlich besser neu finanzieren können. Wir haben auch hier eine sehr breit diversifizierte Struktur mit keiner einzigen Bank, die über 15% an der Gesamtverschuldung ausmacht. Und durch die Annuitätendarlehen haben wir uns die günstigen Zinsen langfristig gesichert, haben hier also noch viele, viele Jahre Ruhe vor den aktuellen Entwicklungen. Das Portfolio hat sich weiterentwickelt in diesem Jahr. Wir haben jetzt per heute 62 Standorte mit rund 20 Millionen Jahresnettomiete. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt nach wie vor nahezu unverändert bei 4,7 Jahren. Rund 80% unserer Mieten stammen von großen Filialisten. Nur ein einziger unserer Mietverträge macht über 5% unserer Gesamterträge aus, die Top-10-Verträge 22%. Wir haben dieses Jahr bis jetzt 12 Zukäufe getätigt für rund 29 Millionen, wobei vielleicht auch noch ein bisschen was dazukommen könnte. Auf Seite 7 sehen Sie die Mietstruktur. Der größte Brocken bei uns sind nach wie vor natürlich die Lebensmittler, gefolgt von konjunkturunabhängigen Filialisten wie beispielsweise Drogeriemärkten oder auch Mieter wie Jysk oder Teddy. Heimwerke, also vor allem Baumärkte, ist ein weiterer großer Bereich. Modeschuhe mit rund 12% Anteil. Da finden sich ausschließlich Discounter wie beispielsweise KiK oder Deichmann oder Taco. AWG ist jetzt hier neu unter den größeren Mietern aufgetaucht, weil wir hier 4 Objekte gekauft hatten in Süddeutschland. Aber Sie sehen, auch hier mussten sich auch im Falle einer schwierigeren Konjunkturenlage sicherlich keine Gedanken machen. Auch bei den Einzelmietern, wir haben die zusammengefasst nach Gruppen. Die Schwarzgruppe hat etwas über 10% Anteil, TOM knapp 10%, die Edeka-Gruppe 8,5%, also auch da haben wir keine Klumpenrisiken im Portfolio. Aktuelle Entwicklung, ich gehe jetzt hier bei den Transaktionen nur auf die letzten Käufe ein. Wir haben am 29.06. 2 Nahversorger in Thüringen gekauft von 2 verschiedenen Verkäufern für etwa das 10-fache der Jahresnettomiete. Wir haben auf Folie 9 die schon erwähnten 4 AWG-Standorte in Süddeutschland gekauft, dreimal Baden-Württemberg und einmal Bayern. Ich möchte hier noch anmerken, dass für den, der sich eventuell aufgrund der Insolvenz die AWG vor 3 Jahren erfolgreich bewältigt hat, ein paar Gedanken macht. Die Quadratmetermieten sind, wenn Sie es nachrechnen, sehr günstig. Wir sehen an allen 4 Standorten für den für uns nicht erwarteten Fall eventueller künftiger Probleme bei AWG, sehen wir hier keine Probleme, die Standorte nachzuvermieten. weil das Umfeld extrem stark ist mit Kaufland, Lidl, Aldi und Ähnlichen als direkte Nachbarn. Insofern sehen wir auch hier das als sehr starke Objekte an. Wir haben auch im Bestandsportfolio einige Aktivitäten gehabt. Dazu wird Ihnen mein Vorstandskollege Matthias Stich jetzt einige Ausführungen machen.
Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite, ich fange jetzt mal mit Seite 10 an. Da sehen Sie unser Objekt in Hamm. Das ist das Objekt, was wir in den letzten Jahren so wohl mit am meisten oder am meisten Änderungen durchgeführt haben. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon das Fitnessstudio oben umgebaut und mit einem neuen Betreiber versehen, eine kleine Kinderbetreuung reingemacht und haben jetzt im letzten Jahr, also seit Oktober 21 bis Frühjahr diesen Jahres, den Penny umgebaut, haben dafür Reisebüro Post versetzt, haben den Bäcker versetzt und den Penny um gute 200 Quadratmeter Verkaufsfläche vergrößert. Objekt sieht jetzt, wenn Sie die zwei Bilder sich anschauen, wirklich komplett anders, viel frischer, viel neuer aus. Genau, ist jetzt alles abgeschlossen, auch die letzten Mängel sind weg. Ein weiteres auf der nächsten Seite, Seite 11 dann, ist beispielsweise in Gardelegen, Umbau einer Leerstandsfläche in ein Futterhaus. Eröffnung war im Juni. Und auf Seite 12 haben Sie so eine Übersicht von den größten anderen Baustellen, die wir im Moment noch bearbeiten oder haben. Also wir haben in Büdelsdorf auch noch einiges umgebaut. Da bauen wir, haben wir zum einen schon abgeschlossen den Anbau eines Aufzugs für die Mieter im Obergeschoss, dass wir einen barrierefreien Zugang haben, und haben auf der anderen Gebäudeflügel den Leerstand eines Labors in ein Fitnessstudio umgebaut. Also ich sage haben gebaut, weil der Bereich tatsächlich jetzt auch schon fertig ist, und haben gleichzeitig im gleichen Gebäude das Dach angehoben, dass wir aus einer EG-Fläche quasi ein E+1 gemacht haben, wo wir nochmal 400 Quadratmeter Fitnessstudio jetzt im Moment noch anbauen, und sind im Moment auch dabei, die Teddy-Fläche zu vergrößern. Wir werden voraussichtlich Ende des Monats mit dem Fitnessstudio komplett fertig sein mit dem Umbau, und den Teddy müssten wir auch vor Weihnachten noch durchbekommen. Ich sage jetzt immer müsste dazu, weil in der jetzigen Phase einfach die Schwierigkeit ist, so Kleinigkeiten wie Rauchabzüge oder sowas, was man früher innerhalb von 4 Wochen hatte, kann jetzt auch mal ein Jahr dauern, und keiner traut sich wirklich zu sagen, wann kommen die Geräte. Sollten aber, wenn alles kommt, wie es ist, sind wir vor Weihnachten mit Büdelsdorf da fertig. Genau, Sonnefeld ist ein Umbau, eine Vergrößerung von der Norma. Da hatten wir ja den Mieter Taco, der den Standort verlassen hat. Und wir haben dann die Norma erweitert, oder erweitern sie gerade. Da sind wir heute vor Ort, also der Kollege ist heute gerade vor Ort, schaut sich die Baumaßnahmen nochmal an. Die sollten nächste Woche am Montag abgeschlossen sein. Die erste Info war auch, dass alles sehr gut aussieht. Und dann wird Mitte November die Norma größer wieder eröffnen. Gardelegen hatten wir gerade schon im Futterhaus, was abgeschlossen ist. In Gardelegen haben wir jetzt den Bauantrag für ein T-Doc schon gestellt. Da wird der Umbau wahrscheinlich dieses Jahr noch starten. So ist zumindest die Hoffnung, dass wir die Baugenehmigung noch bekommen. Aber dann spätestens bis zum dritten Quartal sind wir auf jeden Fall ganz sicher durch. Also das ist schon eine sehr vorsichtige Schätzung, voraussichtlich, und bis März. Q1, März, genau. Ich wundere mich schon, warum hast du Q3 hingeschrieben? Also Planung ist eigentlich, dass wir im Februar durch sind mit dem Bauen und dass wir im März eröffnen können. Das ist jetzt mit T-Doc so eigentlich besprochen. War völlig verwirrt jetzt. Und das Q1 für den Bauantrag, das hat sich jetzt schon überholt. Da werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch den Bauantrag für die restliche Baumarktfläche stellen. Lübbenau, eines unserer größten Objekte, von den Flächen her auf jeden Fall, bauen wir den Teddy jetzt um. Da haben wir nach längerer Zeit endlich die Baugenehmigung bekommen. Der Umbau läuft, da warten wir auch wieder nur auf den Rauchabzug, dann sind wir fertig. Der wird aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr erst angeliefert werden, so wie es im Moment ausschaut. Wir haben den Bauantrag für eine Vergrößerung von Bäcker laufen. Da ist nur eine Trennwand rauszunehmen. Da ist die Behörde gerade ein bisschen langsam, aber da sind wir auch nächstes Quartal, also im Quartal 1, 23 auf jeden Fall fertig. Und in Lübbenau haben wir dann auch noch so kleinere Sachen, kleinere Bürovermietungen, wo wir gerade kleine Einheit mit zwei Bürozimmern fertig machen und vermieten. Und nochmal eine größere Maßnahme auch gerade vorbereiten, die wir, so wie es im Moment ausschaut, auch bis zum Jahresende nochmal einen größeren Bürobereich umgebaut und neu vermietet haben. Und dann haben wir als letztes Objekt, was ich Ihnen hier vorstellen möchte, noch Rendsburg. Da haben wir eine Gemeinschaftspraxis mit vier Ärzten, die schon über 20 Jahre im Objekt waren, hat uns verlassen, also weil die Ärzte dann einfach in Ruhestand gegangen sind. Und wir haben zwei neue Ärzte gefunden, die Gemeinschaftspraxis weiterführen. Die ist komplett umgebaut worden, auf neuesten Stand gebracht worden, war ein Investment von ungefähr 350.000 Euro. Ist jetzt abgeschlossen, die haben schon offen und betreiben die Praxis schon. Und das ist der nächste Schritt, den wir jetzt machen, Erweiterung Penny. Da werden wir wohl nochmal so 300 Quadratmeter anbauen. Da sind wir gerade am Basteln des Bauantrags, also Einzelhandelsgutachten haben wir schon schreiben lassen. Statik läuft gerade. Sollte Bauantrag so zweites Quartal, haben wir jetzt mal geschätzt, fertig sein, müssten wir schaffen, denke ich, das Q2, viel schneller werden wir nicht sein. Und der Bau wird dann voraussichtlich aber erst 24 anfangen. So, das waren jetzt mal so die größten Baumaßnahmen. Ich würde jetzt an dich zurückgeben, Matthias.
Ja, das mal so ein kleiner Einblick in die, in den Maschinenraum, was im Hintergrund tatsächlich läuft. Vereinzelt tauchen ja dann zu diesen Baumaßnahmen auch mal hier und dort ein paar Bilder auf, aber was da im Hintergrund tatsächlich auch gestemmt wird von unserer Projektentwicklungsabteilung, die der Matthias Stich leitet, das lässt sich, glaube ich, jetzt ein wenig erahnen. Das ist auch eine unvollständige Liste, aber wir wollten jetzt nicht jede einzelne kleine Baustelle aufmachen. Ich würde noch gerne noch zwei Sätze sagen zum Thema Marktumfeld. Grundsätzlich ist die Folie jetzt auch schon seit einigen Monaten nicht neu. Wichtig ist, wir profitieren aufgrund der anziehenden Inflation durch Wertsicherungsklauseln. 89% unserer Mieterträge enthalten oder 89% der Mietverträge, also 89% der Mieterträge sind in Mietverträgen mit Wertsicherungsklauseln, so rum. Das heißt, insgesamt bewirkt die Inflation für uns Indexmieterhöhung und damit auch letztlich Rückenwind für unseren FFO. Ich habe schon erwähnt, wir haben durch die lange Zinsbindung kein Refinanzierungsrisiko hier auf Jahre hinaus. Und wir haben nach wie vor eine große Spanne zwischen der Ankaufrendite und den höheren Zinsen, zumal jetzt die Preise bereits allmählich zurückkommen. Wir sehen aufgrund unserer doch in Euro relativ kleinen Baustellen vergleichsweise geringe Auswirkungen nur gegenüber Projektentwicklern durch steigende Baukosten, Materialmangel oder Ähnliches. Wir bauen ja in der Regel im Bestand um und machen keine Neubauten auf der grünen Wiese. Das heißt, Verzögerungen schlagen sich hier weitaus weniger dann durch als bei anderen. Wir bilanzieren nach HGB. Das bedeutet, wir haben keine Hochschreibung der Vergangenheit vorgenommen, haben jetzt umgekehrt auch keine Abwertung zu erwarten durch reduzierte Verkehrswerte. Da wird es also auch keine GUV-Belastung geben. Wir haben auch keine Covenant-Risiken, wie es andere haben. Wir haben beispielsweise auch gar keine Anleihen ausstehen. Sollte es also wieder erwarten zu einem sinkenden NAV kommen, dann würde es hier nicht bei uns in irgendeiner Weise zu Problemen führen. Das heißt, per Saldo gehen wir davon aus, dass von den aktuellen Trends insbesondere durch einen künftig günstigeren Einkauf tendenziell eher profitieren. Wir haben es vor einigen Tagen mitgeteilt, dass wir uns auch organisatorisch darauf einstellen, beschleunigtes Wachstum eventuell bewältigen zu können. Das ist auf Folie 14. Wir haben oder sind dabei, unsere Objektverwaltung an Heiko auszulagern. Heiko hat große Erfahrung im Bereich der Verwaltung, hat sogar einige unserer Objekte früher selber verwaltet für frühere Eigentümer, verwaltet derzeit Objekte mit mehr als 6 Milliarden Volumen, größtenteils im Handelsbereich, wird Aufgaben oder übernimmt jetzt Aufgaben wie Wartung, Instandhaltung, die Bearbeitung von irgendwelchen kleineren Mängeln, Betriebskostenabrechnung, Mahnwesen und so weiter. Wir konzentrieren uns künftig auf die Weiterentwicklung, auf die, man nennt es in der Branche, auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, Asset Management, das heißt insbesondere die Vermietung, Umbaumaßnahmen, natürlich den An- oder auch mal Verkauf von Objekten oder auch bei großen Sanierungsthemen, also die Kategorie Dachsanierung, da würden wir natürlich selber dann unsere Techniker losschicken, statt es dann komplett extern machen zu lassen. Damit gewinnen wir die Fähigkeit, auch in kurzer Zeit gegebenenfalls erheblich mehr Objekte in Eigenbestand zu übernehmen. In der Vergangenheit, wo wir alle die gesamte Verwaltung von A bis Z gemacht haben, wäre uns das nicht möglich gewesen. Da müssten wir immer auch Rücksicht drauf nehmen, dass wir auch dann sonst personell entsprechend aufrüsten müssen. Wir haben bereits 24 Objekte an Heiko übergeben. Die Gesamtübergabe soll bis Anfang 2023 abgeschlossen sein. Dadurch sind wir auch in der Lage, die Chancen in diesem veränderten Marktumfeld zu nutzen. Unsere Ziele für das laufende Jahr haben wir angehoben in puncto Jahresüberschuss. Dadurch, dass ein kleiner Verkauf uns ja aller Voraussicht nach die Abwicklung noch dieses Jahr stattfinden wird. Da gibt es noch ein, zwei aufschiebende Bedingungen. Deswegen können wir noch nicht Ross und Reiter benennen. Das werden wir tun, sobald das alles vorliegt. Wir gehen aber aktuell davon aus und ist auch von der Käuferseite aus gewollt, dass das zum Jahreswechsel abgewickelt wird. Die Planung für den FFO haben wir bestätigt, trotz der auch erwähnten Verzögerung auch bei verschiedenen Baustellen, was dann zu weniger Mieten aus diesem Bereich führt, als wir es mal vor einigen Monaten erwartet hatten. Den annualisierten FFO streben wir nach wie vor an, zum Jahreswechsel die 10 Millionen zu erreichen. Und eine Dividendenerhöhung haben wir gemäß unserer Politik, die Dividende jedes Jahr zu erhöhen, auch schon angekündigt. Wir sind damit insgesamt in diesem Jahr auch weiterhin auf Wachstumskurs, liegen mit 29 Millionen Ankaufvolumen deutlich über unserem typischen Niveau. Letztes Jahr waren es 29,7, das war ein Rekordniveau. Mal schauen, ob wir das dieses Jahr noch überschreiten. Der annualisierte FFO liegt inzwischen bei 2,02 Euro je Aktie. Wir haben durch die Abgabe der Verwaltung Kapazitäten auch geschaffen für mehr Transaktionen insgesamt. Und sind dadurch auch in der Lage, potenziell künftig ein erhöhtes jährliches Ankaufvolumen zu stemmen. Wir prüfen selektiv Verkäufe. Einen kleinen haben wir, wie gesagt, dieses Jahr unterschrieben. Es kann sein, dass es dieses Jahr noch eine weitere Transaktion gibt. Das ist aber nur dann, wäre nur dann möglich, dass es dieses Jahr noch ins Ergebnis einfließt, wenn jetzt hier sehr kurzfristig es zu einer Beurkundung kommt. Das wissen wir per heute schlichtweg nicht, ob das dann noch stattfindet. Unsere Erfolgsstrategie hat sich aber nicht geändert. Wir kaufen, um zu behalten. Der Aktienkurs hat sich erfreulich entwickelt über die lange Zeit. Dieses Jahr liegen wir leider noch im Minus. Da sind wir aber optimistisch, dass sich das mit einem vielleicht beruhigten Marktumfeld einerseits und der Fortsetzung unseres Wachstums dann auch mittelfristig für die Aktionäre wieder richtig entwickelt. Soweit von meiner Seite. Jetzt stehen wir beide gerne für Fragen noch zur Verfügung.
Ja, sehr geehrte Teilnehmende, wenn Sie jetzt eine Frage anmelden möchten über die Telco, dann drücken Sie bitte 9 und die Sterntaste auf Ihrem Telefon. Für den Fall, dass Sie die Frage zurückziehen möchten, können Sie 9 und Stern ein zweites Mal drücken. Und die erste Frage kommt von Andreas Plaisier, Warburg. Bitte schön, die Leitung ist offen.
Ja, schönen guten Tag, Herr Schrade, schönen guten Tag, Herr Stich. Ich habe zwei kurze Fragen, und zwar einmal das Thema Finanzierungskonditionen. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass Sie eine sehr lange Durchschnittslaufzeit der Restzinsbindung haben. Wenn Sie jetzt was neu finanzieren müssten, wenn Sie was kaufen, auf welchem Niveau würden sich aktuell die Konditionen bewegen, sowohl absolut als auch vielleicht, ob die Banken dann noch ein paar mehr Sicherheiten verlangen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen. Und die zweite Frage ist zu den interessanten interessanten Investitionen ins Portfolio. Da haben Sie ja sicherlich vorher schon geplant, was ungefähr an Kosten da auf Sie zukommt. Und haben Sie jetzt so einen Überblick, was letztendlich rausgekommen ist hinsichtlich den inflationären Tendenzen? Das dürfte ja ein bisschen mehr gewesen sein. Und was Sie dann ungefähr als Rendite auf dieses zusätzliche eingesetzte Kapital bekommen haben. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen.
Ich fange mal hinten an. Die Rendite ist bei Investitionen extrem unterschiedlich. Das geht von, wir haben quasi sozusagen kaum Rendite, sichern wir uns aber dann die Vermietung oder ermöglichen überhaupt erst die Vermietung einer Fläche, bis hin zu, dass wir dann durch relativ kleine Maßnahmen dann eben eine relativ hohe Zusatzerträge generieren.
Das lässt sich also nicht pauschal sagen, dass man da typischerweise, ja, ich möchte überhaupt keine Zahlen nennen. Also wenn man eine komplette Neubaugröße hat, dann hat man eine angestrebte Rendite von, was ich, 6-7% vielleicht oder so. Oder im aktuellen Umfeld würde man wahrscheinlich ein bisschen mehr anstreben. Aber im Bestand ist ja immer dann nur die Frage, ergibt die Investitionen im Gesamtpaket Sinn, auch um dann das Gesamtobjekt zu erhalten. Manchmal sind in solchen Investitionen auch sanierungsartige Dinge mit drin, dass man dann eben Dinge, die sonst eventuell an der Fassade oder am Dach oder so ohnehin mal hätten gemacht werden müssen, oder Sanierung, Dämmung oder Ähnliches. Das hatten wir beispielsweise bei der Gemeinschaftspraxis, hatten wir dieses Thema. Wie sich die Preise gegenüber der Kalkulation entwickelt haben, da kann Matthias gleich noch was zu sagen. Zum Thema Finanzierung, auch hier durch die extremen Sprünge, die wir auf der Zinsseite sehen, ist es ganz schwierig, das abzuschätzen. Ich würde sagen, es ist nicht ernsthaft zu erwarten, dass wir noch einmal eine Finanzierung unter 4% abschließen. Bei aktuellem Refinanzierungssatz bei den 5- bis 10-Jährigen irgendwo im Bereich von rund 3%. Läge man je nach Marge, die die Banken aufrufen, irgendwo eher bei 4,5%, vielleicht in Richtung 5%. Aber also wir haben Finanzierungsangebote in den letzten Wochen auch bekommen, die lagen eher nur etwas über 4%, teilweise aber dann auch schon in Richtung 5% oder vereinzelt drüber, je nachdem, was da genau drin ist. Die Eckdaten der jeweiligen Finanzierung, Eigenkapitalanforderungen, da hat sich was getan. Aber nicht im Sinne von, dass wir plötzlich jetzt nur noch 50% finanzieren können. Das schlägt sich aber bei uns automatisch auch dadurch darauf nieder, was wir letztlich dann am Ende auch für ein Objekt bieten können. Ich sage es mal so, die Zeiten, wo wir dann zwölffach für so ein Portfolio wie beispielsweise in Süddeutschland, das wir noch sehr gut finanzieren konnten, deutlich unter 4%, das wird jetzt bei aktuellen Zinsen schlichtweg nicht mehr möglich sein. Also da passen wir dann einfach unsere Möglichkeiten an, was wir dann dafür bezahlen, sodass dann am Ende die Gesamtrendite, die für uns rauskommt, sich unterm Strich kaum verändert. Ja. Matthias, willst du zum Thema
Baukosten noch? Zum Thema Baukosten, es ist auch schwierig genau zu sagen, um wie viel hat es gesteigert. Also ist auch für uns schwierig nachzuvollziehen an vielen Stellen, weil wir einfach im Bestand umbauen. Wir haben im Büdelsdorf für den Praxisumbau haben wir eine Kostensteigerung von ein bisschen was über 25% drin gehabt, was ich aber jetzt gar nicht komplett auf gestiegene Baukosten schieben kann, sondern einfach, dass wir während des Umbaus festgestellt haben, dass die Elektroleitung, so wie sie vorhanden waren, zwar zum damaligen Zeitpunkt noch zulässig war, aber zum heutigen Zeitpunkt eben einfach nicht mehr ausreichend waren, weil wir alles nur mit vieradrigen Kabeln hatten und jetzt aber fünfadrige gebraucht haben und auch die Leistung, die benötigt wurde durch den Einbau von Klimaanlagen, einfach höher war. Da mussten wir mal gut 80.000 mehr in Elektro investieren, als wir es eigentlich vorhatten und als es vorher mit drei Besichtigungen auch festzustellen war, weil man einfach bei den Besichtigungen ja nicht schon mal Wände aufklopft in der bestehenden Praxis, sondern das eben erst im Umbau feststellt. Oder auch in Hamm beispielsweise haben wir beim Umbau vom Bäcker irgendwann feststellen müssen, dass der Estrich, der ursprünglich eingebracht war, nur 1 Zentimeter stark war, was natürlich, ja, wie soll ich sagen, nichts anderes war als Pfusch. Man hätte den definitiv dicker machen müssen von Anfang an. Haben wir aber erst festgestellt, als wir die Fliese rausgenommen haben und dann festgestellt haben, oh, jetzt ist der Estrich auch schon mit weg. Also und da ist dann immer ganz schwierig, was sind jetzt Baukostensteigerungen durch Unerwartetes und was sind Erhöhungen. Aber ich würde mal sagen, so aus dem Bauch raus sind wir so mal Minimum bei 15%, was es im Moment uns teurer wird, einfach durch Baukostensteigerung, weil das Material teurer wird.
Okay, super. Dann vielen Dank für die Antwort.
Gerne.
Die nächste Frage kommt von Stefan Scharf, SLC Research. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Gentlemen. Matthias, du hattest über Verzögerungen bei Bauprojekten gesprochen. Kannst du hier vielleicht etwas mehr sagen, vielleicht auch hinsichtlich Material- und Arbeitermangel, wie es da aussieht? Ich meine, klar, es geht bei euch ja eigentlich jetzt nicht um total Neubau auf der grünen Wiese, aber dennoch hat es ja, sage ich mal, gewisse Auswirkungen. Und auch wenn ihr zum Beispiel auch Dinge übernehmt, die nicht in Schuss sind oder wo man nochmal auch investieren muss. Und das andere nochmal das Thema Zinsumfeld, was ja deutlich angestiegen ist. und wo wir dann auch von sinkenden Kaufpreismultiplikatoren ausgehen dürfen. Vielleicht hier auch nochmal, wie hier deine Erwartung ist für die kommenden Jahre, auch nochmal für das Sentiment für Retail-Immobilien, jetzt wo auch nochmal Galeria Kaufhof nochmal das Insolvenzverfahren beantragt hat.
Also Verzögerungen durch Personalmangel, ja, das kommt gelegentlich mal vor. Das ist ja generell ein Problem, das ja, weiß ja, glaube ich, jeder, der in den letzten Monaten und Jahren mal Handwerker für irgendwas auch privat gebraucht hat. Das ist schwierig. Das war, glaube ich, jetzt nicht das ganz große Thema. Es sind dann eher Einzelvorkommnisse, nicht zuletzt baurechtliche Themen. Beispielsweise in Sonnefeld mussten wir dann entgegen der ursprünglichen Erwartungen dann einen neuen B-Plan oder musste, ich bin ja immer technisch, ist Matthias Stich in den Begriffen besser drin, aber die Kurzfassung ist, wir hatten eigentlich erwartet, dass wir da relativ entspannt eine Baugenehmigung kriegen, weil wir nehmen ja untechnisch gesprochen nur die Wand raus zwischen dem Taco, der früher drin war, und dem Norma. Das hat sich dadurch, dass der komplette Prozess nochmal von A bis Z durchlaufen werden musste, hat sich das mal eben gepflegt um ein halbes Jahr verzögert oder sogar noch länger. Ich glaube, wir hatten ursprünglich mal angepeilt, dass der Umbau selber, der ist relativ einfach, also die Baumaßnahmen sind relativ einfach, und das hätte durchaus gut und gerne schon im ersten Quartal diesen Jahres dann ablaufen können, statt jetzt erst dann im November. Aber durch den baurechtlichen Prozess, der dann angestoßen werden musste, und dann ist mal irgendwo jemand krank und das verzögert dann auch nochmal irgendwie alles um ein paar Wochen, das geht so schnell, dass dann die Monate ins Land gehen, das ist, ja, also solche Dinge. Auch genauso in Lübbenau, die Baugenehmigung für Teddy haben wir nicht aufgrund unserer Dinge, sondern aufgrund von Themen, die im Zuge der Beantragung hier aufgekommen sind vom Gesamtobjekt, haben wir, ich glaube, wir hatten ursprünglich mal den Mietvertrag mit Teddy, haben wir vor 2 Jahren geschlossen. Und theoretisch hätte der Umbau dann schon letztes Jahr durchgeführt werden können. Und selbst vor einem Dreivierteljahr sah es eigentlich so aus, als ob wir das eher im Frühjahr bis Sommer diesen Jahres abschließen können. Und jetzt reden wir darüber, dass wir erst im ersten Quartal das haben. Es ist am Ende des Tages, wir sind es leider gewohnt, es ist momentan nach meiner Wahrnehmung, korrigier mich Matthias, wenn du es anders wahrnimmst, ist es schlimmer, als wir es früher kennen, unter anderem, weil eben auch häufig Personalmangel ist, Stichwort Corona, dann eben Leute einfach ersatzlos dann einfach ausfallen, Themen monatelang nicht bearbeitet werden können auf Ämtern oder bei Dienstleistern, aber ja, damit muss die gesamte Branche momentan umgehen.
Ja, wenn ich vielleicht, also wir haben tatsächlich 2 Themen. Das eine Thema ist bei Behörden, dass auch die immer wieder von Corona geschüttelt werden, und wir wirklich in Sonnefeld ist zum Beispiel die Baugenehmigung, obwohl sie relativ schnell durchging, muss man sagen, also nach der B-Plan-Änderung schnell durchging, 4 Wochen später als angekündigt gekommen, weil der Mitarbeiter einfach krank geworden ist und kein Ersatz da war, der das abgearbeitet hat, und alle dann nur darauf verwiesen hat, ja, Herr Limbert ist jetzt leider krank, sobald er zurück ist, wird er sich drum kümmern, hat er auch dann gemacht, aber unsere Behörden sind scheinbar tatsächlich so aufgestellt, dass keine Krankheitsvertretungen mehr da sind. Ist bitter, und bei den Handwerkern ist es jetzt so, dass es immer auf die Maßnahme drauf ankommt. Wir rennen in Gardelegen, haben wir eine Fluchtwegvergitterung von einem Fenster. Das ist dann immer eine Spezialanfertigung, weil ich ja von außen nicht reinkommen darf, aber im Brandfall von innen ohne Probleme das Ding öffnen muss. Ist also jedes Mal eine Einzelanfertigung. Da rennen wir jetzt seit einem halben Jahr den Schlosser hinterher. Das ist halt so eine ganz kleine Maßnahme. Das sind nur 10.000 Euro. Die machen die natürlich mit. Aber da schieben sie uns ohne Ende. Also uns war der Einbau für 39 kW ganz sicher zugesagt worden. Da haben wir aber schon ein Vierteljahr auf das Gitter gewartet. Und jetzt haben sie uns aber versprochen, dass wir es vor Weihnachten noch bekommen. Also je kleiner die Maßnahme wird, desto uninteressanter wird es für den Handwerker, desto länger rennen sie hinterher. Wenn wir was Großes machen, wie mal 1.000 Quadratmeter Fliesen, da freuen sich alle. Das geht problemlos. Also das funktioniert dann auch.
Ja. Nochmal zum Thema Kaufpreismultiplikatoren und Zinsumfeld. Wie ist da die Einschätzung von euch?
Also wir sehen jetzt schon, ich sage mal vielleicht seit 4-6 Wochen würde ich sagen, also davor war es tatsächlich auffällig, dass sich an den Preisvorstellungen kaum was geändert hat. Es ist aber für uns ganz, ganz schwierig, das pauschal irgendwo zu bemessen. weil jedes Objekt individuell ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier lauter Wohnungen in Berlin haben, die sich alle relativ gut miteinander vergleichen lassen, innerhalb eines Stadtteils oder gar einer Straße oder so von ihrer Bewertung, sondern dass man natürlich immer bei jedem Objekt verschiedene Faktoren reinspielen, Vermietungsstand, baulicher Zustand, Baurecht und ja, wo ganz genau liegt es dann, in welcher Stadt. Von daher, aber wir können zwischenzeitlich definitiv sagen, die Preise sind zurückgegangen. Ich würde mich jetzt sehr schwer tun, da einen Prozentsatz anzunehmen, aber es sind sicherlich eher mehr als weniger als 10% bei uns auf der Einkaufsseite, was dann so die typische Anforderung ist. Was wir am Ende dann bezahlen, hat sich ja natürlich relativ gesehen nicht ganz so dramatisch verändert, weil wir die Exzesse ja auch vorher nicht mitgemacht haben, wo teilweise für Objekte, die wir für zum Zehnfachen kaufen wollten, dann teilweise 13, 14, 15-fach von anderen bezahlt worden ist. Wir haben schlichtweg nicht verstanden, wie das einer so bewerten kann und haben es dann eben gelassen. Wir haben dann eben die Objekte gekauft, die unseren Kriterien trotzdem entsprechen. Aber wir sehen jetzt deutlich mehr Objekte, die in unser Preisspektrum reinrutschen. Teilweise auch Objekte, die vor einem Dreivierteljahr schon als verkauft galten und dann der Verkäufer jetzt aber dann doch wieder kommt und sagt, ja, ist der alte Käufer, der hat es nicht finanziert gekriegt und jetzt kann man über unsere Preisvorstellungen doch wieder reden.
Ja, wenn man sich euer Wachstumsziel anschaut, dann sind das ja etwa 100 Millionen jetzt von der Size für die nächsten 3 Jahre. Da könnte man jetzt sagen, 3 mal 35 sind 105. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach abhängig, anstatt das linear zu machen, wo sich da die Opportunitäten ergeben und wie schnell zum Beispiel Multiplikatoren runterkommen und sich dann noch Kaufgelegenheiten ergeben würden für die Gesellschaft.
Ja, also wer möchte betonen, Wertsteigerung oder der Zielwert für den Portfoliowert in 3 Jahren, der resultiert ja nicht nur aus Zukäufen. So auf der einen Seite, da wird auch der ein oder andere Verkauf natürlich sozusagen dann in die andere Richtung gehen. Rechnen, aber ja, auch ganz wichtig, die Investitionen im Bestand, Wertsteigerung im Bestand, Neuverhandlung von Mietverträgen im Bestand. Im kleinen Umfang spielt natürlich auch eventuell mit rein dann Indexmieterhöhungen, wobei das nicht der größte Faktor ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Gardelegen tatsächlich eine Vollvermietung erreichen, dann hat das natürlich auch einen Werteffekt, der dazu beiträgt, dass wir dann dieses Ziel erreichen. Und wir haben auch bei einer ganzen Reihe von Objekten, die jetzt hier nicht aufgeführt waren, planen wir Maßnahmen, die mittelfristig auch zu Investitionen im Bestand führen können. Das wird auch so wie in der Vergangenheit auch einen signifikanten Beitrag dann leisten. Ob das jetzt von diesen rund 100 Millionen Steigerung dann 10 oder gar 20% oder vielleicht sogar noch mehr ausmacht oder weniger, das kann ich schlichtweg nicht vorhersagen. Aber im Paket gehen wir davon aus, dass wir dann diese Ziele dann auch erreichen werden.
Okay, danke.
Dann kommt die nächste Frage von Peter Thilo Hassler, Sphene Capital.
Hallo zusammen, danke für die Möglichkeit, dass ich Fragen stellen kann. Erstmal Gratulation zu den Zahlen und zur Bestätigung der Guidance. Das schaffen ja nicht allzu viele Immobilienunternehmen im aktuellen Umfeld. Und auch danke für den Hinweis, dass man auch als institutioneller Investor auf den Handwerker mal ein halbes Jahr warten muss. Ich habe eine Frage erstmal zum annualisierten FFO. Ist der jetzt nun 10, mindestens 10 oder 9,7? Da habe ich also hier 3 Angaben gefunden auf Seite 15, Seite 16 und in der Pressemeldung. Und es war nur eine Nachkommastelle, aber mindestens 10 könnte ja dann auch deutlich mehr sein als 10.
Ja, also wir haben per heute haben wir erreicht bereits, also der heutige annualisierte FFO liegt bei 9,7, bis Jahresende sollen das mindestens 10 sein. Ich gehe per heute nicht davon aus, dass es deutlich drüber wäre, sonst hätten wir da auch unsere Guidance entsprechend angepasst. Mhm. Die Differenz wird teilweise zustande kommen durch Mietthemen innerhalb des Portfolios, möglicherweise auch im Einkauf. Aber wir sind momentan vielleicht verständlicherweise relativ entspannt. Wir müssen jetzt nicht irgendwo dann dieses Jahr unbedingt noch 5 Objekte kaufen, weil im Zweifel die gleichen Objekte oder vergleichbare Objekte dann in einem halben Jahr vielleicht sogar günstiger zu haben sind. Das heißt, wir werden nicht auf Teufel komm raus jetzt dieses Jahr noch alles, was dann eben bei 3 nicht auf den Bäumen ist, dazu kaufen. Zumal ich auch nochmal darauf verweisen möchte, wir haben mit der Auslagerung der Verwaltung ja gerade auch noch ein Sonderthema abzuarbeiten. Und erst wenn das durch ist, haben wir wirklich richtig Luft, um dann auch mehr Objekte zu übernehmen. Bis dahin müssen wir den Bestand ja auch noch weiter verwalten. Und die 12 Objekte, die jetzt hier reingekommen sind dieses Jahr, das ist ja auch schon ein Brett, die also dann auch nicht sich von alleine dann alle verwalten. Also von daher Jahresende die 10 Millionen angestrebtes Ziel bei dem annualisierten FFO, die stehen. Ob das ein bisschen drüber wird oder so, das werden wir dann eben Ende des Jahres wissen oder Anfang nächsten Jahres, wenn wir dann alle Transaktionen tatsächlich kennen, respektive dann alle Mietverträge, die vor allem mein Vorstandskollege dann noch abzuschließen hat. Wenn da tatsächlich noch 2, 3 größere Projekte dann in trockene Tücher gebracht werden, dann kann es theoretisch auch mehr werden. Aber die Erfahrung des Jahres zeigt, dass alles länger dauert. Und es läuft uns ja auch letztlich nicht weg.
Mhm, alles klar. Und diese Runrate von 10 Millionen, wenn wir jetzt mit den 8,5 nach 9 Monaten vergleichen, dann haben wir also ein Delta von 1,5. Ist es die mehr aus Zukäufen im Q4 oder aus Neuvermietungen, wie der Herr Stich das angesprochen hat, oder aus Indexmieterhöhungen oder
generellen Mieterhöhungen? Ja, also der FFO für das laufende Jahr, Gesamtjahr 8,5 Millionen, der resultiert ja beispielsweise am konkreten Fall bezogen nur zu einem sehr kleinen Teil aus Objekten, die in diesem Jahr überhaupt dazugekommen sind, die also nächstes Jahr dann ganzjährig drin sind. Mhm. Also zum Beispiel das Westerwald-Portfolio ist im laufenden Jahr, also die 5 Objekte, die wir im Frühjahr gekauft haben, nicht mit einem einzigen Cent drin, weil der Nutzen-Lastenwechsel in diesem Jahr, Ende des Jahres erst stattfindet. Die tragen dann nächstes Jahr natürlich dann dazu bei. Die sind im annualisierten FFO, den wir uns gesichert haben, aber bereits enthalten. Mhm. Auch Mietverträge, die jetzt zum Beispiel dieses Jahr begonnen haben. Ich nehme jetzt mal exemplarisch Futterhaus. Futterhaus hat dieses Jahr ein bisschen zum FFO beigetragen, aber eben erst seit Juni. Und im nächsten Jahr ist es dann ganzjährig drin, trägt also in den 8,5 Millionen, die wir dieses Jahr haben, mit einer Summe X bei. Nächstes Jahr aber innerhalb des annualisierten FFO ist es voll enthalten mit etwa dem doppelten Betrag. Und das zieht sich durch. Auch die erwähnte Baustelle in Büdelsdorf. Zwischenzeitlich ist aus dem Umbau für den Fitnessstudio für dieses Jahr ungefähr gar kein Umsatz mehr zu erwarten, weil dann eben das sich so verzögert hat. Im annualisierten FFO ist dann der Umsatz des Fitnessstudios, den wir dann jährlich haben, werden natürlich enthalten.
Okay.
Insofern wird für das nächste Jahr, wie hoch der FFO tatsächlich sein wird, können wir heute auch noch nicht genau sagen. Ja. Es ist eine ganz grob als Orientierung, ist der annualisierte FFO, den wir zum Jahreswechsel erreichen, kommt meistens dem FFO des Folgejahres relativ nahe. Im letzten Jahr war die Relation, da hatten wir 8,2 Millionen zum Jahreswechsel als annualisierten FFO und jetzt in diesem Jahr sind dann 8,5 rausgekommen. Also Umkehrschluss, sehr viel über 10 Millionen wird es im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht werden können, weil alles, was wir im nächsten Jahr dann beispielsweise an Baustellen erst beginnen oder an Objekten kaufen, trägt im nächsten Jahr noch kaum was bei. Das ist dann für 2024 erst mehr oder weniger ganzjährig zu erwarten. Die erwähnte Baustelle beispielsweise in Rendsburg, wenn wir mit Penny dann einen Vertrag schließen über eine Erweiterung, dann würde das sicherlich beim FFO einen Effekt haben, der aber dann erst 2024 und selbst dann wahrscheinlich teiljährig dann im Ist-FFO, der im Geschäftsjahr dann anfällt, ausgewiesen wird. Und erst wenn der Umbau dann ganzjährig dann Miete gebracht hat, vermutlich in 2025 dann ganzjährig dann Erträge. Also es gibt immer einen gewissen Nachlauf, nur der annualisierte FFO zeigt letztlich, wo wir tatsächlich eigentlich stehen, wenn dann alle Transaktionen abgeschlossen sind, alle Mietverträge, alle Umbaumaßnahmen durchgeführt. Das ist dann das, was für uns als Kenngröße eigentlich wichtiger ist als der Ist-FFO. Der zeigt in gewisser Weise immer nur die Vergangenheit.
Ganz klar. Zu dem FFO 2025, da habe ich jetzt auch noch eine Frage. Der soll ja 13 Millionen sein, also da kommt jetzt etwa 1 Million FFO pro Jahr dazu. Jetzt habt ihr ja geschrieben als Überschrift, die Pharma rüstet sich für beschleunigtes Wachstum durch die auslagende Objektverwaltung an Heiko. Mhm. Wenn ich mir jetzt die letzten 5 Jahre anschaue, dann ist euer FFO eigentlich mehr als 1 Million pro Jahr gewachsen. Prozentual kann man das ja gar nicht mehr ausrechnen, das ist ja deutlich höher als auf dem als hohen Niveau. Ist es jetzt eine bewusst konservative Meldung, den FFO um 1 Million zu steigern, obwohl man das ausgelagert hat nach Heiko, oder wird es schwieriger, den FFO überhaupt zu steigern?
Ja, also zum einen haben wir uns die Latte zwar jetzt eine ganze Ecke höher gelegt, als sie vorher lag. Das hat sich herausgestellt, dass unsere alte Prognose dann ein bisschen zu konservativ war, wenn man sie schon nach 2 Jahren in Sichtweite kommt. Man sollte aber zum einen auch nicht vergessen, wir rüsten uns für ein beschleunigtes Wachstum. Wir wissen nicht, ob es tatsächlich zu so vielen Kaufchancen kommt, dass wir dann tatsächlich deutlich mehr einkaufen können als in den letzten Jahren. Wir möchten aber darauf vorbereitet sein. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn es Brei regnet, halt den Löffel hin. Wir möchten in der Lage sein, tatsächlich den Löffel auch in die Hand zu nehmen. Wir wissen nicht, ob es die nächsten 1-2 Jahre zu einer Flut von Objektkaufmöglichkeiten kommt oder es doch eher dann sich wieder schnell beruhigt und ähnlich weiterläuft wie in den letzten Jahren. Aber wenn es zu einer großen Verkaufsschwemme kommt, wenn es vielleicht auch zu größeren Notverkäufen kommt, à la Finanzkrise 2009, 2010, dann möchten wir in der Lage sein, das auch aufzunehmen. Dann wäre aber tatsächlich dann, das ist richtig, dieses FFO-Ziel möglicherweise noch immer relativ konservativ. Aber wir sind jetzt dazu in der Lage oder werden in einigen Monaten in der Lage sein, auch eine deutlich größere Zahl an Objekten in den Eigenbestand zu übernehmen. Das hätten wir bisher nicht vernünftig organisiert bekommen.
Und noch eine Frage vielleicht an den Herrn Stich. Diese Investition in das Bestandsportfolio, was kann man sich, gibt es da eine Runway, auf die man sich einstellen kann pro Jahr? Gibt es da noch viele Projekte, die man so modernisieren kann oder umbauen kann?
Also wenn Sie sich unser Portfolio anschauen, wir haben ja keine neuen Objekte drin. Und es gibt noch viele, also es gibt wenig, was richtig drückt, aber wir haben immer wieder so Sachen wie Land Erbesdorf, was wir jetzt noch einen Umbau für einen Getränkemarkt machen, das was wir gar nicht erwähnt haben, weil wir nicht alle nennen können. So gibt es überall immer irgendwas zum Umbauen und zum Machen und zum Erweitern. Irgendwo läuft mal ein Mietvertrag aus. Irgendwo haben wir mal die Möglichkeit, Mieter auszutauschen. Aber wir haben uns jetzt, also wir haben in dem Bereich, gucken wir eher, was macht für uns Sinn, was rechnet sich für uns, haben uns aber jetzt keine Ziele gesetzt oder gesagt, das müssen wir mindestens machen oder das wollen wir höchstens machen. Also da gucken wir wirklich, was ist fürs Objekt gut, was ist wirklich, was rechnet sich und dann wird es umgesetzt. Also wir hatten ja mit Radeberg haben wir in einem Jahr mal gute 10 Millionen verbaut. Das haben wir nicht mehr erreicht, aber wären auch bereit, das wieder zu machen, wenn sich es vom Objekt her einfach anbietet. Also, und wir schieben so ein paar Sachen wie Apolder, da möchte Netto vergrößern, erweitern. Das schieben wir im Moment, weil es sich für uns noch nicht richtig rechnet und weil wir sagen, ja, könnte noch besser werden. Also, aber so ein konkretes Ziel, dass wir sagen, wir wollen im Jahr mindestens 2, 3, 4 Millionen verbauen, haben wir nicht, sondern da wird wirklich immer aufs Objekt geguckt.
Alright, Dankeschön.
Dann kommt die nächste Frage von Thorsten Müller, Leithaus Corporate Finance. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich habe nochmal eine Frage und zwar in Richtung Kaufpreisentwicklung. Wie sieht denn im Moment die Struktur im Wettbewerb aus? Fallen da bestimmte Käufergruppen komplett aus, weil sie sich ja zu Recht auf potenziell größeres Wachstum einstellen? Also wer fällt konkret weg? Nimmt der Wettbewerb ab? Wenn Sie da noch mal ein paar Impulse geben, das wäre sehr schön. Vielen Dank.
Also was wir eindeutig feststellen sind, dass, ja, ich nenne es so Glücksritter, die also in diesem Segment jetzt nicht unbedingt aktiv sind, weil sie das besonders gut können, sondern weil sie dann eben vielleicht auch aus dem Wohnbereich dann aufgrund mangelnder Renditemöglichkeiten dann irgendwie ausgewichen sind, die in diesen Bereich reingegangen sind, die auch oftmals gar nicht richtig verstanden haben, was sie da eigentlich machen. Das ist ein 30 Jahre alter Aldi, der mit dem Argument, ja, der steht ja schon seit 30 Jahren, vom Makler angepriesen wird, wo wir sagen, naja, der ist dann 30 Jahre alt und damit ist der de facto fertig. Der Aldi ist garantiert, so wie er jetzt da steht, nicht mehr zufrieden. Diese Sorte Käufer, vor allem private, die sind nach unserer Wahrnehmung so gut wie komplett verschwunden. Es ist auffällig, dass relativ viele Makler bei uns, das haben auch andere Marktteilnehmer, die solide finanziert sind, uns so gesagt, dass die Quote der Rückläufe oder Rückfragen zu Geboten, die wir geben, ist deutlich gestiegen. Die Begeisterung über die Preise, die wir bieten, hat sich jetzt nicht unbedingt erhöht. Aber wenn ein Verkäufer sagt, er möchte unbedingt verkaufen, ja, bisher hat er dann eben eine deutlich bessere Chance gefunden, irgendjemand aufzutreiben, der dann einen Preis zahlt, der weit oberhalb dessen liegt, was wir bezahlen. Aber das ist zwischenzeitlich eben vielen Eigentümern, glaube ich, klar geworden, wenn sie verkaufen wollen, dann müssen sie das nehmen, was geboten ist und nicht hoffen und auch mit einer begründeten Erwartung hoffen, da wird schon irgendeinen geben, der dann einen verrückten Preis bezahlt. Das war in der Vergangenheit tatsächlich eine reelle Chance. So in den letzten ein, zwei Jahren haben wir teilweise von Preisen und von Transaktionen gehört, wo wir nur einen Kopf schütteln konnten, weil das einfach wirtschaftlich nicht nachvollziehbar war. Aber inzwischen ist es ja auch so, dass nicht mehr Leute im Markt einkaufen, die quasi dann so gut wie sicher sind, ja, in ein, zwei Jahren kann ich dann mit 20% Gewinn wieder verkaufen, sondern dass jetzt dann eben jeder weiß, die Preise fallen eher, also gibt es keinen Grund zur Hektik, also muss ich jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas kaufen, was gerade vielleicht dann im Preis wegläuft, und das kommt uns sehr entgegen, weil wir können jetzt die Objekte so wie bisher auch bewerten und sagen, das ist aus unserer Sicht der faire Wert. Und müssen nicht oder können auch dann durchaus, und das haben wir auch schon getan, Verkäufern sagen, das ist der faire Wert per heute bei einem Zinssatz von aktuell, 4,x%. Wir können aber nicht garantieren, dass es in einem Jahr, wenn die Zinsen vielleicht weiter gestiegen sind, nicht, wenn du Pech hast, dann noch weniger von uns möglich ist. In der Vergangenheit war das ja in dem Sinne kein Risiko aus Sicht der Verkäufer. Da haben sie halt gewartet, die Finanzierungskonditionen sind ja jedes Jahr ein bisschen günstiger noch geworden. Also von der Front war für sie kein Zeitdruck, das Objekt möglichst schnell dann zu verkaufen. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt riskiert jeder Verkäufer, der jetzt nicht verkauft, dass er, wenn er Pech hat, dann eben in 6 oder 12 Monaten dann womöglich 20% weniger bekommt. Und bisher war das Nichtverkaufen und Abwarten aus Sicht von vielen Verkäufern dann durchaus gangbare Alternative zum Verkauf für ihn unbefriedigende Konditionen. Also wir sehen da für uns große Vorteile, die sich aber erst so nach und nach entwickeln und dann nach und nach dann auch zu Transaktionen führen werden, weil natürlich ein Verkäufer oder ein Eigentümer, der vor 6 Monaten noch gedacht hat, das Objekt ist 3 Millionen wert und jetzt sich damit abfinden muss, dass es +2 sind, der schluckt eine Weile. Und das, diese Erkenntnis, dass es dann halt nicht vielleicht doch irgendwie in ein paar Monaten wieder 2,5 sind, das wird, glaube ich, eine ganze Weile dauern.
Okay, vielen Dank.
Aktuell liegen keine weiteren Fragen vor. Wenn Sie jetzt noch eine Frage einreichen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und die Sterntaste. Es gibt keine neuen Wortmeldungen, daher Herr Schrade, Herr Stich, das Wort noch einmal zurück an Sie.
Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für die vielen und freundlichen Fragen. Ich hoffe, es hat allen ein bisschen Einblicke gebracht, was sich bei uns im Hintergrund tut und welche Herausforderungen oder Entwicklungen wir hier sehen. Und freue mich dann in einigen Monaten bei nächster Gelegenheit Sie wiederzuhören oder dann vielleicht auch im nächsten Jahr auf der Hauptversammlung zu sehen. Vielen Dank.